Für heute haben wir uns mal ein etwas anderes Format für diesen Podcast überlegt. Es ist nämlich die 101. Folge. Grund genug, Markus Schöberl wieder einzuladen, der bei Amazon ja für das Marketplace-Geschäft verantwortlich ist und ja am Ende auch der Initiator dieses Podcasts ist. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal so einen kleinen Rückblick auf die ersten 100 Folgen, haben auch ein paar Folgen rausgesucht, die wir besonders hörenswert, besonders interessant fanden, zeigen da nochmal ein paar Ausschnitte und was uns da so begeistert hat. Wollen dann aber natürlich auch einen Ausblick auf das Jahr 2025 werfen. Was tut sich da so rund im Amazon-Kosmos? Was sieht Markus an Themen? Auch was mich bei Frontrow gerade umtreibt, was Themen sind, die für uns besonders spannend sind. Also eine etwas andere, aber hoffentlich trotzdem sehr hörenswerte Folge. Deswegen geht's direkt rein in die nächste Folge mit Markus Schöber von Amazon. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Natürlich würden wahrscheinlich viele Hörer gerne hören, das sind jetzt die drei Dinge, die man machen muss, und dann automatisch wird man zum Handelsumsatz Millionär und am besten noch Milliardär. Wie wir alle wissen, so einfach ist es nicht, aber ich denke schon, dass wir über die vielen Folgen hinweg immer wieder mal Ansätze gesehen haben, was eben bestimmte Unternehmen probiert haben. Auch was ich immer bewusst begrüße, sind dann die Failures, die Sachen, die auch nicht funktioniert haben. Ich glaube, daraus kann jeder lernen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Markus.
Servus Jan.
Ich weiß gar nicht, ob es die vierte oder fünfte Folge ist. Ich glaube, die fünfte, die wir jetzt zusammen machen. Und ich möchte Sie beginnen gleich mit einem doppelten Glückwunsch. Ich habe heute Morgen mein LinkedIn aufgemacht. Das Erste, was ich gesehen habe, ist 14 Jahre Markus Schöberl bei Amazon. Nicht schlecht.
Genau, das ist so. Vielen Dank.
Wie ist das Zwischenfazit nach 14 Jahren?
It's still day one.
Okay.
Das ist okay. Immer so der pauschale Spruch, ne? Aber irgendwie fühlt es sich schon noch so an. Ich finde es nach wie vor ein echt total gutes Unternehmen. Viele Chancen, viele Herausforderungen. Das Marktplatzgeschäft insbesondere macht mir total viel Spaß, deswegen bin ich da auch schon so lange und werde da wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Einfach diese Zusammenarbeit mit den ganzen Unternehmern, den Verkaufspartnern und ja, da die Voraussetzung zu schaffen, sie erfolgreich zu machen, es zumindest zu versuchen, das treibt mich an. Finde ich gut.
Sehr gut. Und der zweite Glückwunsch heute zu 100 Folgen UnternehmerInnen der Zukunft. 100 Mal gab es diesen Podcast jetzt. Wir sind heute in Folge 101. Wer hätte das gedacht, als wir vor ungefähr 4 Jahren gemeinsam angefangen haben? Wie ist dein Zwischenfazit jetzt nach 100 Folgen?
Ja, Glückwunsch erstmal auch an dich. Du bist ja essentieller Bestandteil. Und in der Tat nicht nur Glückwunsch, sondern ein großes, großes Dankeschön an dich, an das Produktionsteam, was dahinter steht natürlich auch, aber insbesondere auch die ganzen Gäste, die wir hatten. Primär natürlich Verkaufspartner. Ab und an haben wir auch mal einen Kollegen von mir aus dem Team oder generell von Amazon zu bestimmten Spezialthemen gehabt oder sonstige Experten. Aber ich habe mir nochmal tatsächlich anlässlich des 100-Folgen-Geburtstages durch den Kopf gehen lassen, was wir eigentlich vorhatten damals damit. Also was war der Grundstein, die Grundüberlegung für diesen Podcast und was ist so mein Fazit, wie wir dagegen performt haben sozusagen. Und genau. Ich bin eigentlich echt zufrieden. Also ein Kernprinzip war von Anfang an, wir wollen Format haben, was inspiriert, was informiert, die Stimme der Verkaufspartner sprechen lassen und das Ganze eben in ein bisschen längeren Format, um auch in die Tiefe gehen zu können. Ne? Und bewusst auch kein so Amazon-Werbeformat. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja? Also es ist nicht jede Folge mit einem Amazon-Kollegen, der versucht, über sein Programm oder Feature an den Mann oder die Frau zu bringen. Uns war auch immer wichtig, Relevanz und Reichweite zu erzielen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Also wenn das alles langweilig ist, dann erzielst du natürlich auch keine Reichweite. Aber ich denke, dass wir mit der Auswahl der Verkaufspartner, mit den Themen und so weiter das ganz gut hinbekommen haben. Wir haben einzelne Folgen gehabt, die fast 50.000 Hörer erreicht haben. Das ist für so ein ja doch B2B-Spezial-Amazon-Marktplatz-Universums-Format eigentlich, glaube ich, echt ganz beeindruckend. Finde ich toll. Dann versuchen wir natürlich immer, irgendwo auch über die Verkaufspartner Folgen zu zeigen, was Erfolg ausmachen kann. Natürlich würden wahrscheinlich viele Hörer gerne hören, das sind jetzt die drei Dinge, die man machen muss und dann automatisch wird man zum Handelsumsatz Millionär und am besten noch Milliardär. Wie wir alle wissen, so einfach ist es nicht, aber ich denke schon, dass wir über die vielen Folgen hinweg immer wieder mal Ansätze gesehen haben, was eben bestimmte Unternehmen probiert haben. Auch was ich immer bewusst begrüße, sind dann die Failures, die Sachen, die auch nicht funktioniert haben. Ich glaube, daraus kann jeder lernen. Und so ein bisschen der rote Faden, der sich durchzieht, das zeigt sich eigentlich in allen Folgen. Ein bisschen Glück gehört dazu, aber vor allem auch ausprobieren, machen. Dann findet man raus, ob es klappt oder nicht. Ne? Versus wenn man es gar nicht probiert, dann ist es halt nicht so. Und ich denke auch, dass wir es ganz gut hinbekommen haben, und das möchte ich auch gerne beibehalten, auch Kritik zuzulassen, Feedback einzuholen. Da gibt es auch ein paar Folgen, wo es ein bisschen deftiger wird, aber im konstruktiven Sinne. Gerade jetzt die letzte Folge mit Johannes und Snox, ja, da hat er auch mal wieder ein paar Knaller rausgehaut, aber das finden wir gut und ich glaube, das finden auch die Hörer gut und das sollten wir uns beibehalten. Also ja. Ich bin eigentlich recht zufrieden. Wichtigste ist natürlich, dass die Hörer und Hörerinnen weiter zufrieden auch sind und ja, da arbeiten wir dann weiter hart dran.
Absolut und ich finde, ein Takeaway ist auch, wenn man sich jetzt so knapp 100 Unternehmer und Unternehmerinnen Geschichten angehört hat, get rich quick gibt es einfach nicht.
Genau.
Das ist ja immer noch so ein Mythos, dass das irgendwie funktioniert, so ein bisschen FBA-Business nebenbei zu machen, vom Strand aus und damit zu Millionär zu werden. Und das ist einfach nicht so. Zu Unternehmertum auf dem Amazon Marketplace gehört einfach natürlich ein bisschen Glück, ein bisschen Timing, aber vor allem einfach total viel harte und disziplinierte Arbeit. Und ich würde sagen, wir haben hier keine Glücksritter im Podcast gehabt, sondern man kann wirklich aus jeder Folge irgendwie was mitnehmen, ein bisschen Best Practices, ein paar Erfolgsfaktoren, auch Fehler hören, die man dann selber nicht mehr machen muss. Deswegen, ich bin auch...
Also liebe Hörer, wenn ihr schnell Lamborghini fahren wollt, dann vielleicht Gran Turismo 7 spielen, aber nicht den YouTube-Videos glauben, die da sagen, dass man innerhalb von 3 Monaten durch das Nutzen von Fulfillment bei Amazon zu diesem Ziel gelangt. Das ist nicht so.
Genau. Also 100 Folgen. Wir haben uns im Vorfeld ja so ein bisschen überlegt, dass wir diese 101. Folge ein bisschen anders gestalten wollen. Und zwar auch als einen Rückblick auf das, was bisher so passiert ist. Und jeder von uns durfte sich 3 Folgen nochmal raussuchen, die auf irgendeine Art und Weise besonders inspirierend, interessant oder beeindruckend waren. Und wir haben dann gesagt, da hören wir immer nochmal kurz rein, so 1-2 Zitate, die irgendwie besonders prägend waren. Und als erstes habe ich mich entschieden für eine Verkaufspartnerin, die ich tatsächlich aus dem privaten Umfeld schon in Hamburg kenne. Also eigentlich kenne ich noch viel mehr ihren Mann über den Sport, übers Hockey. Und zwar Ann-Christine Lipski von Homerella. Ja. Mhm. Und in die Folge hören wir jetzt mal als erstes rein.
Ich habe auch da wieder auf das Thema Netzwerk gesetzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich habe mich da eingekauft in eines von den größeren, auch wieder Community-Netzwerk, weil ich immer... Ja, ich verfolge da immer so ein bisschen so eine Philosophie, dieses Thema Swim with the Sharks. Du musst halt wissen, wie die Leute da agieren. Und der Markt und der Seller an sich.
Also man hört es schon in diesem kurzen Snippet. Ann-Christine hat mich erstmal begeistert, weil ich kaum jemanden hier im Podcast erlebt habe, der so ein krasses Energielevel mitgebracht hat. Und ich finde, das konnte man wirklich hören, wie driven die ist und wie passionate. Und dann zu sagen, in dem Setup als vierfache Mutter so ein Geschäft aufzubauen, dazu noch eine krasse Netzwerkerin zu sein, die sich wirklich in dieser Szene von erfolgreichen Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartnern super connected, die auf ganz viele Mastermind-Sessions fährt, um da wirklich mit den Besten der Besten in dem Feld sich auszutauschen, fand ich extrem beeindruckend und hat irgendwie auch gezeigt, es ist eben nicht das Business, das man alleine vom Strand macht, sondern es ist auch ein People-Business. Man kann da immer wieder nochmal von anderen lernen, indem man sich gut connectet. Und das hat mich bei Ann-Christine wirklich nachhaltig beeindruckt.
Kann ich nur zustimmen. Absolut, ja. Und tatsächlich, Stichwort People-Business und Netzwerken ist auch etwas, was wir immer wieder sehen, was uns teilweise auch überrascht. Wenn wir eine Verkaufspartnerkonferenz machen zum Beispiel oder manchmal auch so Stammtischformate, ja, wo sich verschiedene Verkaufspartner zusammentun. Man denkt immer, hey, die konkurrieren doch miteinander, die wollen sich nicht in die Karten schauen lassen, aber das ist häufig gar nicht so. Die wollen voneinander lernen, die wollen Best Practices austauschen, also ja, People Business, Netzwerken, guter Tipp.
Ja. Ann-Christine war mein erster Pick, jetzt kommt deine erste Folge, die du rausgesucht hast.
Genau, hören wir auch mal kurz rein.
Also Stand heute, sage ich, lesen wir uns natürlich sehr, sehr viele Rezensionen durch. Das heißt, ich lese auch heute Abend, jeden Abend sehr, sehr viele Rezensionen. Und wir schauen immer aus Kundensicht, was benötigt der Kunde. Das heißt, wir machen es eben nicht so wie vielleicht viele, dass sie sich die Sales irgendwo anschauen und dann dementsprechend sagen, boah, da ist viel Volumen dahinter, sondern wir lesen unsere Rezensionen durch und sagen, was will der Kunde für ein Produkt und was ist sein Problem? Und dementsprechend produzieren wir dann diese Produkte.
Ja, also für mich ist es der Martin Walter von Voldoshop. Auch noch nicht so lange her, die Folge.
Unfassbare Story.
Und zwar, also erstmal schon beeindruckend, ne? Ehemals Eishockey-Profi muss man auch erstmal werden. Und obwohl er das jetzt gar nicht so gesagt hat, vielleicht ist es auch so total abgeklatschtes Zitat, was ich jetzt hier bringe, aber das klassische Wayne Gretzky-Zitat, ja, also einer der erfolgreichsten Eishockeyspieler aller Zeiten, skate to where the puck is going to be. Ja, also man muss dahin skaten, dahin fahren, wo der Puck hinkommen wird und nicht, wo er jetzt schon ist. Und ich finde eigentlich, dass der Martin das in der Folge sehr gut erklärt hat, dass er das faktisch auch mit seinem Online-Business macht und ja, so ein Stück weit auch der geborene, fleischgewordene Opportunity Explorer ist. Ja, also wir haben hier so ein Tool, was sich so nennt, wo man in so Sortimentsnischen reinschauen kann und gucken kann, wo geht denn vielleicht noch was. Und Martin, glaube ich, ziemlich gut erklärt, wie er da vorgeht und auch wie detailliert er da vorgeht und dass er sich ganz besonders auch die Kundenrezensionen zu Herzen nimmt. Und zwar nicht so sehr. Also manche fahren ja die Strategie, da scheint viel Volumen zu gehen, ist in den Bestseller-Ranks relativ hoch der Artikel, aber die Rezensionen sind vielleicht noch nicht so gut, da habe ich deswegen noch eine Chance, also auch weil da Volumen dahinter steckt. Und ich habe seinen Ansatz eher so verstanden, dass er wirklich versucht, also jedes Wort, was da geschrieben wird, in der Rezension auf die Goldwaage zu legen, um zu lernen, was kann man denn wirklich noch besser machen und vor allem, was brauchen denn die Kunden eigentlich? Ja, also und daraus abzuleiten, was ist der Bedarf? Und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann, ja, scheint er mit einer sehr schlanken Mannschaft, ich glaube, eine Handvoll Leute,
ja, unter 10
große Umsätze zu machen. Also Umsatz pro Kopf war auch relativ beeindruckend in der Folge.
Ja, fand ich auch. Ich habe mich ja hinterher auf LinkedIn habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, ich würde tippen, dass es in Deutschland maximal 10 Leute gibt, die mehr pro Kopf Umsatz auf Amazon machen. Und ich glaube, es ist auch immer noch so, ich muss zugeben, es haben sich ein, zwei Steuerberater gemeldet, die so in der E-Commerce-Branche sehr, sehr tief verwurzelt sind und, glaube ich, für viele Verkaufspartner auch arbeiten, die geschrieben hatten, ja, sie hätten da schon noch ein, zwei, wo es noch krasser ist. Aber trotzdem eine Wahnsinns-Unternehmer-Story, wie man da auch über Automatisierung einfach so effizient arbeiten kann, ohne sich da irgendwie 100 Leute Team hinzusetzen. Ich finde, da kann man sich richtig viel abgucken.
Ja.
Mein zweiter Pick, ich habe mir gedacht, es muss natürlich in diesen Zeiten irgendwie auch um das Thema AI und künstliche Intelligenz gehen. Ja? Mhm. Eine Folge ohne das Thema ist ja nicht möglich. Und habe dabei dann gedacht an AlphaTrail und den Michael Grundwürmer.
Es wird zunehmend auch einfacher zu prompten. Ne? Ich denke, Modell für Modell wird es einfacher, gute Ergebnisse zu bekommen. Was ist dann noch der eigene USP oder die Differenzierung gegenüber den anderen? Im Prinzip sind es die eigenen Daten oder vernünftige Daten in hoher Qualität zu haben, die man eben der KI bereitstellt, weil das ist was, das Konkurrenten nicht so einfach kopieren können.
Genau, also ich finde auch beim Michael konnte man ganz viel wirklich so konkrete, ich habe immer gesagt, News to Use mitnehmen. Also man hat da Dinge gehört, wo ich glaube, viele Verkaufspartner konnten sich das anhören und konnten am nächsten Tag, wenn sie ins Büro gegangen sind, sofort hatten sie Inspiration, was kann ich bei mir nochmal in einer ähnlichen Logik, wie der Michael das macht, bei mir verändern. Und es war so, finde ich, total greifbare, umsetzbare Empfehlung und Erfahrung, die er geteilt hat. Und klar, das Thema KI treibt irgendwie alle um. Jeder weiß, es ist groß, es ist wichtig. Ich glaube, noch nicht jeder hat wirklich schon ein Gefühl dafür, wie man es für sich auch so ganz operativ tatsächlich auch nutzen kann. Und da finde ich, diese Folge mit AlphaTrail bietet da total viel nochmal guten Input.
Ja, finde ich auch. Und wir beide teilen ja auch mit dem Michael zusammen eine Fahrradleidenschaft.
Das stimmt.
Also alle Fahrradfans. Auch eine gute Folge.
Genau.
Genau. Mein nächster Pick ist Andreas Müller, DeltaTech.
Da war es aber auch so, dass wir gesagt haben als Startup, wir hatten keine Chance mit den Großen mitzuspielen, was Google betrifft, was quasi Kapitalisierung betrifft. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen mit meinem Bruder und gesagt, okay, lass uns auf quasi an die großen, oder damals waren die Marktplätze nicht so groß, aber wir haben gesagt, wir hängen uns an Marktplätze, das ist für uns überschaubar vom Finanzierungsmodell. Wir zahlen halt eben nur pro Transaktion und waren dann früh auf eBay, waren noch sehr, sehr früh auf Amazon und haben dann gesagt, okay, wir müssen ja nur auf eBay oder Amazon in unserer Warenkategorie ganz vorne zu sein und müssen uns dann nicht so drum kümmern, wie wir bei Google oder anderen Plattformen dann nach vorne kommen. Und das hat uns im Laufe der Zeit auch recht gegeben, weil sich gerade in den letzten 5 Jahren alles immer mehr verstärkt Richtung Marktplätze verschoben hat.
Also fairerweise, auch wenn in der Folge nur der Andreas war, müsste man eigentlich ergänzen, das Unternehmen gegründet von den beiden Brüdern Andreas und Philipp Müller. Ich finde es beeindruckend, zum einen, der Andreas kennt wahrscheinlich die Verkaufspartner, Marktplatzverkaufspartner, Handelslandschaft wie kaum ein anderer. Er ist ja auch zusätzlich seit einer Weile jetzt Präsident vom BVOH, also von dem Händlerverband. Und aber konkret in der Folge fand ich auch gut zu sehen, dass am Anfang, so banal es klingt, am Anfang muss immer irgendwie eine gute Idee stehen. Ja? Und die gab es auch damals von bei DeltaTech. Also allein die Idee, warum das Unternehmen gegründet worden ist und zu einer Zeit auch, als das Thema Verkaufen auf Marktplätzen eben noch total in den Kinderschuhen war. Ja, also jetzt spricht da jeder darüber. Ich glaube, jede Marke überlegt sich auch in der einen oder anderen Form, auf Marktplätzen präsent zu sein im Rahmen von einer Omnichannel- oder Multichannel-Strategie. Damals war das überhaupt noch nicht so. Und Andreas und Philipp waren ganz vorne dabei, das einfach zu probieren. Ja, also finde ich auch ein schönes Beispiel und auch ein Beispiel, wie man eben über all die Jahre auch als klassischer Händler, als Reseller, also soweit ich DeltaTech kenne, sind sie nicht nur Reseller, die haben auch ein paar findige Ergänzungen zu ihrem Geschäftsmodell dazu gebaut, aber im Kern haben sie halt so angefangen, ja, und damit kann man auch weiterhin erfolgreich sein, absolut.
Ja, also DeltaTech, absolutes Urgestein des Marktplatz-Business in Deutschland, fand ich auch eine total hörenswerte Folge. Mein dritter Pick ist ein bisschen, muss ich ja zugestehen, leidenschaftsgetrieben. Also AlphaTrail war ja schon mit Fahrrad sehr dicht an meiner Leidenschaft. Aber es gibt ja noch eine andere Leidenschaft. Und zwar bei mir in meiner Küche steht ein Thermomix. Und ich bin bekennender Thermomix-Fan und Heavy-User. Und habe mich damals total gefreut, als wir mal wieder eine Paar-Folge hatten mit zwei Gästen, nämlich mit Stefanie und Andreas Schreiner von Wundermix.
Eigentlich wollte ich den Thermomix nur kaufen, aber dann hat sich herausgestellt, dass die Lieferzeit damals 12 bis 13 Wochen war, was dann doch ein bisschen frustrierend war. Und dann bin ich in das Team als Thermomix-Repräsentant. Ja, und so kam es dann eben auch zu unserer Geschäftsidee sozusagen. Und zwar hat eine Kollegin einmal erzählt, sie hätte sich ein Gleitbrett gekauft. Und das kannte ich damals noch gar nicht und habe dann ein bisschen nachgelesen eben auch und fand es eigentlich dann ganz cool. So kam es dann dazu, dass wir tatsächlich völlig aus, überhaupt nicht geplant, ein eigenes Gleitbrett entworfen haben.
Also die Folge fand ich natürlich cool, weil es um den Thermomix ging und ich danach sofort, glaube ich, 2 oder 3 Produkte bestellt habe, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie als Zubehör gibt. Aber ich finde, es war auch ein gutes Beispiel, wie man nochmal die Kraft von starken Markenprodukten auf Amazon für sich nutzen kann. Selbst wenn man das Produkt selber, also den Thermomix, nicht auf Amazon verkaufen kann. Also Vorwerk könnte das natürlich, wenn sie wollten, aber Stefanie und Andreas Schreiner könnten es eben nicht. Aber sie haben eben gesehen, dass das so ein großes Thema ist und dass es da total viel Nachfrage gibt und da drumherum so ein Universum von Zubehörartikeln zu bauen, die den Thermomix einfach nochmal nützlicher machen, fand ich einfach richtig gut.
Ja, und bevor wir hier uns Schleichwerbungsvorwürfen aussetzen, also kann ich noch ergänzen, wir haben ein ähnliches Gerät von der Marke Bosch.
Sehr gut.
Es gibt diverse Möglichkeiten.
Das kann ich nur befürworten. Bosch, ja, großer Frontrow-Kunde, deswegen habe ich da überhaupt nichts gegen. Ach so, gegen. Muss ich sagen. Okay.
Ja. Genau. Ja, meine letzte Wahl fällt auf Johannes Klisch. Snox, hören wir auch mal kurz rein.
Genau, unsere Jubiläumsfolge, also die, kürzlich gerade erst rausgekommen, und hören wir kurz rein.
Angefangen als Amazon-Seller, der Socken auf Amazon verkauft hat. Das ist unsere Ursprungsgeschichte 2016. Und dann waren wir von Anfang an, haben wir versucht, das so groß zu treiben, wie es nur irgendwie geht. Und sind jetzt, würde ich sagen, eine D2C-E-Commerce-Brand, aber gestartet und im Herzen absolut Amazon durch und durch.
Genau. Und Johannes war... war ja auch schon mal da, ganz zu Beginn. Ich fand jetzt aber die aktuelle Folge auch wieder extrem gut. Und für mich ist es eine gute Folge aus drei Gründen. Zum einen ist Johannes nachweislich einer der prominentesten deutschen Gründer und wirklich auch nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern einfach auch ein echter Entertainer. Also egal, wo er spricht. Also wenn er irgendwo auftritt, geht einfach hin, auch wenn ihr nichts von E-Commerce erfahren wollt. Also machst du echt gut, Johannes, falls du zuhörst. Dann damit verbunden so ein bisschen das Thema Personal Branding und wie das auch abstrahlen kann, wirklich auf die Marke, auf die Produkte und damit eben die Bekanntheit. Das klappt sicherlich nicht immer. Das ist sicherlich auch manchmal ja so eine slippery road, also ne, so eine feine Gratwanderung, das auch gut hinzubekommen. Aber ich glaube, im Fall von Johannes hat das sehr gut geklappt. Ich hatte neulich tatsächlich ein Gespräch mit jemand, da kamen wir auch auf den Johannes, und da meinte, ja, der Johannes Snox. Und ich so, was meinst du jetzt, Johannes Snox? Nee, der heißt doch Johannes Snox. Und nee, der heißt nicht Johannes Snox, der heißt Johannes Klisch. Und die Marke so, ach so, okay. Also es zeigt, er ist schon fast im Status Tempo, ja, Tempo-Taschentücher. Und auch, weil er einfach ein spannender und auch kontroverser Gesprächspartner ist, ja. Also das hat man auch in der Folge wieder gesehen. Finde ich auch gut so, ja. Also da fiel das Wort Scheiße viel ein paar Mal. und Beispiele, was gut und was nicht so gut läuft. Und das ist, glaube ich, das, was die Hörer und Hörerinnen auch schätzen.
Das glaube ich auch. Also bei Hörerinnen und Hörern glaube ich das sofort. Ich habe mich trotzdem gefragt, wie wohl eure Teams intern vielleicht zusammengezuckt sind, weil Johannes, du hast es ja schon angedeutet, jetzt nicht nur des Lobes war, vor allem bei zwei Themen, die ich so mitgenommen habe. Das eine war das Thema Markteintritt in den USA über Amazon. Und das zweite war das Thema Prime Video Ads. Ein Thema, das wir eigentlich gerade bei uns extrem hoch priorisiert haben, das für viele Kunden auch gut funktioniert. Wo Johannes aber dann doch andere Erfahrungen geteilt hat. Obwohl er, mein Gefühl immer war, er hat da viel ausprobiert und war auch immer so ein bisschen so ein Best Practice Case mit Werbung im Umfeld der Champions League und wie viel gemacht. Aber seine Erfahrungen waren jetzt nicht durchgehend gut. Klingelt da bei dir mal das Telefon und ein Kollege von Amazon Ads ruft an und sagt, was ist denn jetzt los?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, es ist uns ja allen bewusst, dass nicht jede Kampagne, nicht jeder Versuch von jedem Unternehmen, sei es jetzt ein Seller oder ein Vendor, immer zum Erfolg führt. Ja, also das wäre auch ein bisschen unrealistisch. Ich glaube, man muss ein bisschen verstehen, was, glaube ich, Johannes so im Kern kritisiert hat, vor allem bei dem Thema Prime Video Ads. Und in der Tat, ich habe die Gelegenheit mal genutzt, auch mit den Kollegen, meinen Advertising-Kollegen, die auch Prime Video Ads verantworten, zu sprechen, wie sie das so einordnen. Ja, und ich glaube, da war so der O-Ton, naja, am Ende ist ja, muss man auf den ganzen Marketing-Funnel schauen, also der typische Marketing-Trichter vereinfacht von irgendwie Awareness, also Bekanntheit schaffen, hin zu Consideration, also kann ich mir überhaupt vorstellen, grundsätzlich mal mich mit Produkten von der Marke zu beschäftigen und dann am Ende natürlich Conversion, also kaufe ich auch wirklich was. Und die Amazon Advertising Produkte, die wir anbieten, und die verschiedenen Services, die zielen auf den gesamten Funnel ab. Manche sind eher weiter hinten, ne? So Performance getrieben, Sponsored Products als Beispiel. Und aber Prime Video Ads ist sicherlich ein bisschen weiter vorne einzuordnen. Also geht eher um Bekanntheit, geht um Awareness. Weil in der Tat, wenn ich mich halt in dem Umfeld platziere, wo preisgekrönte Serien und Filme stattfinden von einem Millionenpublikum, dann ist es eher Bekanntheit. Ja, jetzt können wahrscheinlich Werbeexperten, und ich bin keiner, sich streiten, ob jetzt eine Platzierung während der Champions League, ob das vielleicht nicht ich glaube, Champions League Halbfinale oder sowas war, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt vielleicht nicht geeignet ist, dann auch zu Produktkäufen zu führen, weil das ist, glaube ich, auch das, was die Kollegen von uns immer sagen, hey, liebe Advertiser, also nutzt dann aber auch gespielt den ganzen Funnel und kombiniert es auf eine schlaue Art und Weise, sodass eben nicht nur singulär vorne auf Bekanntheit gezielt wird, sondern auch das verbunden ist mit einem Anreiz zum Kaufen. Also einmal ein anderes Beispiel, Natural Elements, so Supplements-Brand, die waren, glaube ich, auch mal bei uns Gast. Die haben vor ein paar Monaten mal so eine komplett eigene Brand Week kreiert, indem sie diverse Advertising-Formate bespielt haben plus eine eigene Deal- und Promotion-Kampagne. Und das super gut gegeneinander ausgesteuert haben, sodass die beide Effekte erzielen konnten. Nämlich die Markenbekanntheit pushen und gleichzeitig wirklich Absatz erzielen. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann noch ein anderes Format mal gäbe, was man Johannes und Snox da anraten könnte. Aber in der Tat, ich finde es trotzdem toll, dass er das probiert hat. Das ist jetzt sein Learning daraus. Und es klappt nicht immer. Das ist einfach so. Ja.
Aber es gibt, muss man ja auch sagen, um es auch objektiv zu betrachten, und das kann ich jetzt ja aus unserem Tagesgeschäft berichten, es gibt halt ganz viele Fälle, wo es total gut funktioniert.
Ne? Ja, absolut.
Stimmt schon, wie du sagst, da ist jeder Use Case ist anders, jeder Funnel ist ein bisschen anders aufgebaut, jedes Produkt ist auch anders. Also kann man, glaube ich, ist interessant von Johannes zu lernen, aber es ist auch nicht allgemeingültig für jeden Verkaufspartner.
Ja, wie soll das auch funktionieren, wenn Snox keine Fußballsocken anbietet und keine Genau. Nee, also viel Erfolg für weitere Kampagnen in der Tat. Also ich glaube, wenn ich unseren Kollegen zuhöre, wenn ich so die internen Zahlen sehe, dann ist es auch ein Format, was schon ziemlich gut läuft, ehrlicherweise, objektiv gesehen.
Ja, und auch das Thema, das zweite, über das er ja so ein bisschen sich kritisch geäußert hat, war ja der Erfolg seiner US-Markteintrittsstrategie, wo er, glaube ich, nicht 100% happy ist. Auch da muss man sich ja fragen, ist das jetzt ein Amazon-spezifisches Problem oder sind vielleicht auch weiße Sneakersocken in den USA? Vielleicht ist der Bedarf auch einfach schon ganz gut gedeckt und da braucht man jetzt gar nicht irgendwie noch eine deutsche Firma, die darüber geht. Es gibt ja auch andere Beispiele, die wir in dem Podcast gehört haben. Wir haben ja viel über USA gesprochen in vielen Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen, einfach weil die Opportunität so groß ist. Und in vielen Fällen hat es ja auch total gut funktioniert.
Ja, genau. Also ich meine, Tony's war so ein Beispiel oder ist weiter ein Beispiel, die gehen komplett durch die Decke auf .com. Klar, ganz anderes Produkt. Hätte man das vorhersagen können? I don't know. Ne? Und ich weiß es auch nicht, aber das ist zum Beispiel, also die Snox-Geschichte auf .com in USA ist schon ein Beispiel. Da bin ich dann auch persönlich hinterher und spreche auch mit meinem Team. Wir haben das Snox ja auch begleitet oder begleiten die noch und sind dann schon auch ein bisschen persönlich enttäuscht. Wenn Johannes enttäuscht ist, aber ja, vielleicht ist es einfach so in dem Segment und ich meine, Johannes hat auch ein bisschen was von eigenen, möchte nicht sagen Fehlern, aber zumindest von ein paar Sachen gesprochen, wie mangelnder Fokus, die da vielleicht eine Rolle gespielt haben. Also ja, aber mal schauen, vielleicht dann in anderen Ländern. Er spricht ja auch von Holland, Frankreich, Italien, wo noch was geht und da kann ich auch nur zustimmen.
Apropos andere Länder. Lass uns mal nach vorne gucken, auf das Jahr 2025 und die Jahre, die danach so kommen. Da gibt's ja bei Amazon im Allgemeinen und bei dir im Speziellen auch ein paar News.
Genau, also Stichwort andere Länder, in ein Update in persönlicher Sache, kann man jetzt auch auf LinkedIn schon nachlesen. In der Tat verantworte ich jetzt neben dem deutschen Seller Services, also Marktplatzgeschäft, auch seit Februar das, was wir so restliches Europa oder EU-Expansion nennen, also konkret die Marktplatzseite von den neueren Stores oder Websites, die wir gelauncht haben in Schweden, in Polen, in Holland, in Belgien und jetzt dieses Jahr auch noch Irland.
Glückwunsch. Machen wir den Podcast bald auch mehrsprachig.
Ja, in so einem irischen Slang können wir dann ja machen. Mal schauen, genau. Und auch eigentlich, wie Johannes das gesagt hat, das sind, und ich meine, wenn ich mich recht erinnere, hat er Italien, Frankreich und dann speziell auch Holland gesagt, also das sind alles Länder, in denen ist Amazon noch nicht so lange, also Polen haben wir jetzt das vierte Jahr angefangen vor kurzem, oder feiern jetzt, glaube ich, dann das vierte Jahr, um genau zu sein. Holland schon ein bisschen länger. Das heißt, dass da relativ gesehen, wenn ich da früh dabei bin als Verkaufspartner, immer noch viel geht, weil die Wachstumsdynamik wirklich außerordentlich gut ist. Fairerweise, da herrscht auch sehr, sehr intensiver Wettbewerb, weil wir spät dran sind, tut auch gut. Da zwingt uns, dass wir über neue Wege und Maßnahmen und Innovationen auch nachdenken. Aber aus Verkaufspartnersicht ist es wieder mal eine neue Chance, einfach zu gucken. Und zwar nicht zu philosophieren, sondern wirklich mal auszuprobieren, kommen meine Produkte denn vielleicht in Polen oder in Schweden auch gut an. Ja, auch da gilt wieder das Prinzip, wenn ich es nicht probiere, werde ich es nicht wissen. Ich kann mit diversen Amazon Reports und Tools und so Sortimentsempfehlungen und so weiter mir ein Bild machen, ob das vielleicht der Fall sein könnte. Ich kann natürlich entweder selber oder mit diversen externen Tools auch die Webseiten analysieren, wie ist da so die Wettbewerbssituation in meiner Produktkategorie und so weiter und so fort. Aber auch da geht am Ende, probiert es halt einfach mal aus, dann werde ich es schon lernen. Was ist sonst noch neu? Vielleicht ganz interessant, auch wenn es tatsächlich erst in Holland und in Polen jetzt pilotseitig gelauncht worden ist. Das nennt sich EasyShip. Das ist eine, ja, man kann sagen, so eine End-to-End Transportlösung. Wenn ich als Verkäufer selber meine Sachen verschicke, also wenn ich nicht Fulfillment bei Amazon nutze, in Klammer nochmal als Erinnerung, ich kann als Verkäufer das auch wirklich auf Artikelebene festlegen. Ich muss nicht all-in gehen auf FBA oder all-in mit meinem eigenen Fulfillment, sondern kann das halt je nach Artikel aussteuern. Und EasyShip ist eine Lösung, bei der wir eben auch sehr stark darauf gehört haben, was möchten denn Verkaufspartner gerne, wenn sie vor allem eigenes Fulfillment machen. Und das ist eine Lösung, bei der wir eben im Hintergrund mit den Transportdienstleistern arbeiten, auch verhandeln und die ganzen systemseitigen Details aussteuern, also sowas wie Lieferversprechen, die Lieferzuverlässigkeit und so weiter. Wir nehmen das quasi in unserem System alles auf unsere Kappe ein Stück weit und der Verkäufer kann sich darauf konzentrieren, eben einen Pickup oder Drop-off-Vereinbarung mit dem Transportdienstleister zu machen, also zum Beispiel eben morgen 10 Uhr, hol bitte 100 Pakete ab, muss halt die Versandetiketten drucken, übergibt es und fertig. Ja, und ab da übernehmen wir und das auch zu recht günstigen Raten. Das ist alles voll trackbar und ist auch transportversichert entsprechend. Und ja, machen wir jetzt in Holland und Polen. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir das auch nochmal woanders machen. Aber in bester Amazon-Manier, wir haben es jetzt da mal gelauncht. Wir schauen uns an, ob es läuft, wie es läuft und dann sehen wir weiter. Ja, also das ist ein neues Thema. Dann nur, weil es jetzt gerade auch durch die Presse ging, es hat gar nichts mit mir und Marktplatz zu tun, sondern die Kollegen in Retail in Italien haben so eine Para-Pharmacy, ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür so richtig ist, gelauncht. Also es ist irgendwas so zwischen einer Apotheke und einem Drogerieladen. Also da kann man auch so Over-the-Counter-Medizin-Produkte kaufen, ja, nichts Verschreibungspflichtiges, aber der Fokus ist relativ stark eben auf so Kosmetik-, Beauty-Produkten. Da könntest du auch, also wenn du mal in Mailand bist, Jan, kannst du mal Spieglein an der Wand spielen, dann kannst du in den Spiegel reinschauen, dann macht der Spiegel eine Hautanalyse und empfiehlt dir dann entsprechende Produkte, die du gleich ausprobieren kannst.
Sehr gut, ja.
Nicht, dass du es nötig hättest, aber wenn du mal damit rumspielen willst. Ja, und ansonsten. Und
ist das, also um da nachzufragen, weil das ja durchaus überraschend war, ich glaube, das erste Mal hatte ich es letztes Jahr schon so erahnt, als dann die Meldung gab, dass Amazon, glaube ich, in Italien eine Apotheke gekauft hat. Mhm. Da hat man ja schon geahnt, dass es irgendwie so einen strategischen Move da geben wird. Und jetzt, ich glaube, Anfang dieser Woche habe ich dann tatsächlich von der Store-Eröffnung auch gelesen, ist jetzt auch nicht dein Bereich, aber glaubst du, dass Amazon sowas jetzt flächendeckender ausrollt?
Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich habe das jetzt so wahrgenommen als, jetzt haben wir mal diesen einen Store, jetzt schauen wir mal, was damit passiert. Gucken mal, wie das Kundenverhalten sich auch entwickelt und dann werden wir sehen. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, von daher wäre das reine Spekulation. In Deutschland haben wir auch was gelauncht, jetzt kann man Brillen kaufen, ne?
Also Brillen mit
Brillengläsern, genau, ja. Amazon Optics, auch was Neues, ist sicherlich jetzt auch eher so im Bereich Experiment, ne? Also ist jetzt ein kundenseitiges Angebot, müssen wir auch schauen, wie es angenommen wird. Ansonsten gilt, glaube ich, für den Marktplatz in 2025, wenn man nochmal so ein bisschen rauszoomt von diesen einzelnen neuen Launches, die gleichen Prinzipien wie vorher halt auch. Also jedem Verkaufspartner würde ich weiterhin raten, sehr stark auf Cashflow-Optimierung, Return on Invest, Margenoptimierung auch zu schauen. Das Gesamtumfeld ist immer noch ein herausforderndes, ja. Also ich glaube, wir schlagen uns mit Amazon im Amazon Marketplace relativ gesehen immer noch sehr, sehr gut. Ja, wir hatten ja auch gerade die Earnings Releases, also wenn man da so ein bisschen in die Zahlen reinschauen will, dann können wir eigentlich schon sehr zufrieden sein. Aber insgesamt ist es weiterhin sehr dynamisch. Also von daher so, ne, auf Sicht fahren, zu optimieren ständig ist sicherlich nicht falsch. Wir haben so über die letzten Monate sehr stark gelernt, dass tatsächlich auch das ganze Thema Deals und Promotions vielleicht auch aufgrund dieses Umfeldes bei den Kunden überproportional gut ankommt. Also Black Friday war wieder ein absoluter Rekord. Der zweite Prime Day, den wir hatten im Oktober, Anfang Oktober, glaube ich, war der, ist super gut gelaufen. Also das werden wir weiter auch pushen dieses Jahr. Da kann ich auch den Verkaufspartnern weiterhin raten, da wirklich auch teilzunehmen, weil da einfach unfassbar viel los ist und die Kunden das sehr schätzen und man darüber auch sehr, sehr viele neue Kunden tatsächlich gewinnen kann. Also wirklich so Kunden, die vorher noch nie die Produkte mal gekauft hatten von dem Verkaufspartner. Also da haben wir sehr, sehr viele solche Erfolgsgeschichten. Und dann zuletzt, als Company investieren wir auch weiterhin in den Ausbau der Liefergeschwindigkeit. Also das habe ich auch ein paar Mal schon erwähnt, kann man auch, glaube ich, überall nachlesen. Kann man sicherlich auch im Kontext, was sonst so im Branchenumfeld passiert, diskutieren. Wir sind fest davon überzeugt, dass es die richtige Strategie ist. Also wir wollen schneller werden und wir haben auch letztes Jahr wieder zugelegt. Also in Deutschland zum Beispiel, wenn man sich nur mal die Prime-Mitglieder anschaut, also wirklich die Prime-Lieferungen, 590 Millionen Artikel, die am selben oder am Folgetag ankamen, 15% mehr als im Vorjahr. Also das ist schon eine ziemlich stattliche Leistung. Und da wollen wir auch weiter zulegen.
Ja, also gibt genug zu tun in dem spannenden Jahr 25.
Ja, was sagst du denn? Also ihr müsst euch ja mit Frontrow auch ein bisschen Gedanken machen und ihr kriegt sicherlich auch etliche Fragen von Kunden oder möglichen Kunden. Was siehst du so für Themen?
Ja, also ich glaube, das, was uns abseits jetzt vom Kerngeschäft und dem, was wir schon lange machen und wie wir es machen, glaube ich, so die größten Veränderungen und Wachstumsthemen sind, ist natürlich das Thema AI. Und Kunden haben irgendwie an eine Agentur und einen Partner wie uns auch die Anforderung, dass wir natürlich sie da auch so ein bisschen guiden in der Frage, was da möglich ist und wie es möglich ist. Haben auch zu Recht die Erwartung, dass wir dadurch auch effizienter arbeiten können. Mhm. Und das versuchen wir auch. Wir nutzen bei uns AI auf der einen Seite mit etwas, das wir Catapult Content AI nennen, wo wir eine Software entwickelt haben, die eben Kunden, ich sag mal, für den Mid- und Longtail ihres Sortiments Produktbeschreibungen optimiert, so dass sie dann auch für den Amazon-Algorithmus entsprechend optimiert sind, einfach eine höhere Sichtbarkeit bekommen. Das würde ich sagen, ist was jetzt nicht so auf den Hero-Produkten machen. Die brauchen schon noch immer manuelle Liebe und Pflege. Aber wir haben ja auch Kunden, die irgendwie 15.000, 20.000 SKUs im Sortiment haben. Und die kannst du nicht alle oder solltest du nicht alle manuell optimieren. Es reicht aber auch nicht, einfach nur aus irgendeinem ERP die Stammdaten rüberzuziehen. Und genau dafür haben wir eben ein eigenes AI-Tool entwickelt. Und ihr bietet ja nun auch verschiedene AI-Lösungen an für das ganze Thema Content-Optimierung.
Ja.
Und ich glaube, ich habe das ja auch auf der Amazon Connect, habe ich ja gesagt, AI wird es so einfach machen wie noch nie, Content zu produzieren. Und es wird es aber gleichzeitig auch sehr, sehr schwierig machen, Content zu produzieren, der wirklich unique ist. Weil wenn wir alle mit den gleichen Tools arbeiten und mit den gleichen Prompts, dann besteht so ein bisschen das Risiko, dass wir alle auch den gleichen Content rausbekommen und nicht mehr differenzierbar sind. Und so das Thema, welchen Einfluss hat AI auf jetzt E-Commerce-Content im Speziellen, für uns total wichtig. Das Zweite, was ich glaube, was noch wichtiger wird, ist Retail-Media und zwar über Amazon hinaus. Ist ja ganz klar, dass Amazon Ads da total die Marktstandards setzt, was Tools, Metriken, Measurement angeht. Und wir sehen ja gleichzeitig, dass die großen anderen E-Commerce-Plattformen massiv in das Thema investieren, weil es eben auch potenziell zumindest extrem lukrativ ist. Gleichzeitig macht es das jetzt für Brands, die verkaufen wollen, durchaus komplexer, weil man auf einmal über viel mehr Plattformen sein Retail-Media-Geschäft steuern muss, attribuieren muss, verstehen muss, wo gebe ich den nächsten Euro gut aus. Und dazu braucht es, glaube ich, noch bessere Tools und Anbieter, um Kampagnen über verschiedene Plattformen zu steuern, um Erfolg zu messen, eine einheitliche Währung zu haben. Ich meine, deine Kollegen von Advertising haben da ja jetzt ja vor gar nicht so vielen Wochen auch announced, dass Amazon Retail Media Network jetzt ja auch über Amazon hinaus nutzbar ist, also dass andere Retailer das bei sich einbinden können. Ich glaube, das ist ein Ansatz dazu. Es gibt eine Reihe von Wettbewerbern, die auch andere Lösungen haben, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall wichtiger. Dann, was wir interessant fanden und wo wir sehr viel Nachfrage von Kunden nach diesem Thema sehen, ist die AMC, die Amazon Marketing Cloud, die jetzt ja noch mal einfacher für noch mehr Marken zugänglich wird, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Ja,
absolut. Das, glaube ich, ist wichtig. Und wir gucken extrem stark auf das Thema Verschmelzung von Social Media und Commerce in den unterschiedlichsten Dimensionen. Ich meine, jeder hat jetzt die Meldungen gelesen, dass TikTok-Shop offensichtlich in Deutschland kurz vor dem Start ist. Andere Plattformen probieren viel. In den USA haben wir so ein paar Versuche oder ein paar Ansätze schon gesehen, was ihr macht, um E-Commerce noch contentlastiger zu machen oder mehr Content-Angebote zu machen und das so ein bisschen Richtung Social Media weiterzuentwickeln. Da gucken wir sehr neugierig hin. Haben jetzt für uns in den USA, haben wir auch schon eine Reihe von Social Commerce Kunden, wo wir das erfolgreich betreiben und glauben, da gibt es in Deutschland noch genug zu tun und viel zu gewinnen in Zukunft.
Ja, du hast das Thema Öffnung des Advertising-Netzwerks und ausweiten Retail-Media über Amazon hinaus angesprochen. In der Tat habe ich tatsächlich auch aus der Presse mehr oder weniger gelesen, haben jetzt auch die Kollegen in den USA eine Initiative gestartet, bei der Produkte auch bei uns in der Suche angezeigt werden, die bei uns gar nicht kaufbar sind, aber vielleicht auf einer externen Webseite, sofern diese Webseite Buy with Prime auch eingebunden hat.
Okay.
So ein bisschen, also der Vorteil, wenn man 14 Jahre in dem Geschäft ist, dass manche Themen kommen auch wieder, denn in der Tat, wir hatten das schon mal, es nannte sich Product Ads, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wieder so heißt, muss ich mal die Kollegen fragen. Wir hatten Product Ads und Sponsored Products gelauncht, ich glaube 2013 oder 14 muss das gewesen sein. Und eigentlich wurden total viele Hoffnungen auf Product Ads gesetzt und Sponsored Products war nur so als Self-Service-Performance-Tool irgendwie gelauncht, hat sich keiner so richtig drum gekümmert. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dieses Product Ads, so richtig fliegt es nicht, aber Sponsored Products ging total durch die Decke. Und dann haben wir damals Product Ads eingestellt und eigentlich alle Ressourcen auf Sponsor Products gesetzt. So, jetzt scheint es ein neuer Versuch zu sein. Und ich glaube, im Kontext, dass eben die Webseiten, auf denen man da landet, dann auch Buy with Prime nutzen, macht es vielleicht einen Ticken mehr Sinn. Aber mal sehen. Ist, würde ich jetzt auch mal in den Bereich Experiment in USA, was wir aus Europa heraus einfach mal beobachten werden, einordnen. Aber sicherlich auch ganz spannend. Und Stichwort Artificial Intelligence, KI. Stimme ich dir 100% zu. Das wird in vielen Bereichen des Seller-Geschäfts eine Rolle spielen. Spielt es auch teilweise schon bei Listing-Kreierung, Listing-Optimierung, auch beim Thema so Probleme vermeiden, frühzeitig erkennen, aber auch im Seller-Support. Und ja, da werden wir sicherlich noch ein paar spannende Entwicklungen sehen. Vielleicht machen wir dann ja mal eine Folge, vielleicht jetzt nicht die 105. schon, sondern die 195., wo wir beide zwei unterschiedliche KI-Tools programmieren mit einer Persona. Die eine Persona ist der Moderator Jan, die andere Persona ist der Gast Markus. Und wir lassen dann einfach die KI den ganzen Podcast mal machen.
So werden wir ersetzt.
Ergänzt vielleicht, mal schauen. Also können wir ja mal ausprobieren. Aber sehr in der gut. Tat, Ausblick 2025, würde ich tatsächlich einfach auch gerne aufrufen an alle Hörerinnen da draußen. Schickt mir zum Beispiel gerne über mein LinkedIn-Profil gerne Vorschläge. Also was hättet ihr denn gerne noch für Themen? Vielleicht auch welche konkreten Gäste wollt ihr hören in dem Podcast? Wir haben noch eine ganz gute Roadmap, glaube ich, an Gästen für die nächsten zig Folgen. Aber wir nehmen gerne auch Anregungen auf, schauen uns das an und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir noch 2-3 gute Vorschläge unterbringen.
Sehr gut. Dem entnehme ich, nachdem wir die ersten 100 voll haben, wir machen weiter. Das
absolut.
Finden hoffentlich nicht nur ich, sondern auch die Hörerinnen und Hörer eine gute Nachricht. Das heißt, auch wir werden irgendwann wieder unser so halbjährliches Update werden wir sicherlich machen und werden uns angucken, wie so die ganzen Dinge vorangehen. Ich finde diese Folge auch nochmal so mit dem Rückblick, ich habe direkt Lust gekriegt, mir so 1-2 Folgen nochmal anzuhören und hoffe, es geht vielen, die jetzt hier zuhören, auch so. Danke dir, dass wir das machen können, dass wir hier alle 2 Wochen so gute Gesprächspartner einladen und so coole Unternehmerinnen-Geschichten hören.
Ja, danke auch an dich. Und wenn ihr euch da draußen fragt, wo finde ich denn diese ganzen Folgen, amazon.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt, da sind all diese Folgen von Folge 1 bis jetzt, was haben wir? 101.
101. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. In dem Sinne, ich sage vielen Dank und schöne Grüße nach München.
Danke dir, schöne Grüße nach Hamburg.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.